Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 5 und 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Es gibt Worte in der Heiligen Schrift, die uns so gut bekannt sind, dass wir dazu neigen, darüber hinwegzulesen, ohne dass wir uns intensiv Gedanken darüber machen, was sie nun beinhalten. Sie sind uns halt so geläufig, dass wir meinen, dass wir das nicht nötig hätten, nun tiefer einzudringen in die Bedeutung eines solchen Wortes. Aber ich denke, wir sollten dieses Wort, das wir gerade gehört haben, wieder ganz neu ernst nehmen und auch praktizieren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es etliche unter uns gibt, die das heute Morgen auch schon getan haben. Die dieses Wort in die Praxis umgesetzt haben. Die also mit all ihren Nöten, Sorgen, Kümmernissen, auch mit ihrem sündigen Wesen zum Herrn Jesus gekommen sind, das bei ihm abgeladen haben und auch erfahren haben, dass der Friede Gottes ihre Herzen erfüllt und sie getrost sind im Blick auf das, was Gott tun wird. Wir könnten viel mehr Freude haben in unserem Glaubensleben, wenn wir dieses Wort in die Praxis umsetzen würden, immer wieder aufs Neue. Dass wir dem Herrn unsere Sorgen ausliefern und dass wir ihm die Verantwortung für unser Leben nicht nur übergeben, sondern auch überlassen. Sorget nichts, so schreibt der Apostel Paulus hier, und das schreibt er nicht von einer sonnigen Insel im Mittelmeer aus dem Urlaub, sondern das schreibt er aus dem Gefängnis. Von daher haben diese Worte, abgesehen davon, dass sie Gottes Wort sind, noch einen zusätzlichen Erfahrungswert. Wie die ersten Christen, so leben auch wir heute in einer Welt, die sehr schwierig ist, die immer schwieriger wird und auch komplizierter. Ich erinnere mich daran, einmal gelesen zu haben, dass kluge Leute im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts der Meinung waren, es würde sich in Zukunft alles vereinfachen. Alles würde besser werden, alles würde schöner werden in dieser Welt. Und wenn wir uns dann einmal das 20. Jahrhundert anschauen, in der Rückschau, dann müssen wir sagen, wie viele schreckliche Dinge sind da passiert. Und unser Leben in unserer Zeit ist nicht einfacher geworden. Im Gegenteil. Die Dinge sind komplizierter geworden. Es hat mal jemand gesagt, dass 75% unseres Lebens aus Schwierigkeiten bestünden. Nun, wir wollen keine Pessimisten sein, sind aber auf der anderen Seite auch keine Optimisten. Aber wir wollen die Dinge auch ganz nüchtern so sehen, wie sie sind. Wir wollen uns diesen Dingen stellen. Es gibt kein problemfreies Leben. Das alles ist uns aus der Erfahrung heraus klar, obwohl wir dann manchmal auch so blauäugig sind und meinen, es würde in Zukunft nur noch besser werden. Aber die Erfahrung, die wir und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, belehren uns eines Besseren. Es sieht also nicht so aus, als würde es besser in dieser Welt. Technische Entwicklungen erfüllen uns auf der einen Seite mit Hoffnungen. Wir denken an das medizinische Gebiet. Auf der anderen Seite erfüllen uns solche Entwicklungen mit Angst und Sorge. Und das ist einfach die Folge des Sündenfalls. Wir können den Sündenfall nicht ausklammern, wenn wir über diese Welt nachdenken. Wir haben das intensiv getan, als wir uns mit 1. Mose Kapitel 3 befasst haben. ein sehr, sehr wichtiger Text. Alle Probleme, alle Nöte, vor allen Dingen alle Sündhaftigkeit in dieser Welt sind Folgen des Sündenfalls. Und deshalb wird es in dieser Welt nicht besser werden. Im Gegenteil, zum Ende hin, so sagt die Heilige Schrift, werden die Dinge nur noch schlimmer werden. Der antichristliche Geist wird sich mehr und mehr ausbreiten und wird die Herzen der Menschen erfüllen. Es werden schwierige Zeiten sein, so sagt der Apostel Paulus, und schwierige Zeiten sind gekennzeichnet und werden geprägt von schwierigen Menschen. Menschen, in denen die Liebe auch mehr und mehr erkaltet. Und das ist kein Wunder. Der Mensch wird immer selbstverliebter. Er frönt dem sogenannten Narzissmus. Das ist Selbstliebe. Das wird sogar gelehrt in den Gemeinden, dass der Mensch erst einmal lernen müsse, sich selbst zu lieben, als wenn wir das nicht von Natur aus alle täten. Viel zu viel. Wir sind verliebt in uns selbst und das nimmt mehr und mehr zu. In einer Zeitschrift habe ich das neulich noch gelesen. Das ist eine große, große Not. Die Atmosphäre wird also kälter werden und das bedeutet, dass sie für uns noch mehr Probleme mit sich bringen wird. Also es hat etwas zu tun mit dem Sündenfall. Die Frage lautet nicht, wie wir allen Problemen aus dem Wege gehen können, sondern die Frage lautet vielmehr, wie werden wir mit den Problemen fertig? Wie gehen wir damit um? Das ist die Frage, die sich ein Christ stellen sollte. Wie kommen wir klar in dieser Welt, die nun mal so ist, wie sie ist? Und wir sind ja ein Teil davon. Der Hauptfeind, so sagten die Christen früher, die hatten das erkannt, die wussten das, der Hauptfeind unseres Christenlebens steckt in der eigenen Brust. Das ist unser Ich-Wesen. Und hätte der Herr Jesus Christus sein Blut nicht am Kreuz für uns vergossen und hätte dieses Ich-Wesen grundsätzlich mit hineingenommen in seinen Tod, da hätten wir keine Chance dagegen. Wir wären diesem Egoismus, der tief in uns steckt, hilflos, ohnmächtig, ausgeliefert. Wenn Paulus schreibt, sorget euch um nichts, dann meint er damit nicht eine falsche Sorglosigkeit. Nach dem Motto, es ist ja alles egal, was gehen mich die Dinge an, sondern die Bibel spricht an verschiedenen Stellen von der Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, in seiner Gnade verantwortlich zu handeln. Und das bedeutet eben auch, für die Zukunft eine gewisse Vorsorge zu treffen. Das ist durchaus biblisch und das Hauptbeispiel aus der Heiligen Schrift ist das eines Josef, der ja auch angesichts der bevorstehenden Hungersnot dafür Sorge trug, dass für Ägypten und für die umliegenden Völker dann auch genug Korn da war. Er trug Vorsorge. Und das Planen gehört einfach auch immer wieder zu unserem Leben hinzu, dazu. Wir lesen dazu ein Wort aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 13. Da geht es um die Geschäftsleute. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Also das ist ganz normal für einen Geschäftsmann. Das muss er tun, das darf er tun. Das geht auch gar nicht anders. Aber dann macht Jakobus deutlich, unter welch einem Vorzeichen das zu geschehen hat und wisst nicht, was morgen sein wird, was ist euer Leben. Ihr wisst gar nicht, ob ihr morgen noch leben werdet. Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Also so Gott will. Ja, wir planen aber immer unter diesem Gesichtspunkt, wenn der Herr es zulässt, wenn der Herr es gelingen lässt, wenn wir überhaupt noch leben, dann wollen wir die Sache angehen, dann wollen wir sie durch seine Gnade durchführen. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht selbstsicher planen und Vorsorge treffen. Das letzte Wort in unserem Leben hat immer der Herr, er ganz allein. Wir dürfen mit Verantwortung tragen durch seine Gnade, aber das letzte Wort hat er ganz allein. Was Paulus meint, ist hier das, was im Deutschen durch das Wort sich zersorgen zum Ausdruck gebracht wird. Also ein rechtes Sorgen für die Zukunft, ein Planen, eine Vorsorge ist uns von der Schrift her nicht verboten, im Gegenteil, aber sich zersorgen, sich grämen, das ist etwas ganz anderes. Das lähmt unsere Freude und auch unsere Tatkraft. Kummer legt sich schwer auf die Seele und raubt uns den Schlaf. Kummer kann uns gewaltig niederdrücken, bis in die Nächte hinein verfolgen, sodass wir keinen Schlaf finden. Oder morgens kommen dann manchmal solche Gedanken. Wir sind kaum aufgewacht, schon klopfen solche Gedanken an unsere Tür und wir sind nicht immer in der Lage, sofort diese Gedanken abzuwehren. Manchmal sind wir nervlich auch zu schwach dazu, das gibt es auch. Schwache Nerven sind immer auch ein Einfallstor für Mächte der Finsternis, die uns mit Sorgen, mit sorgevollen Gedanken überfallen. Also da gilt es auf der Hut zu sein. Wir können vieles ertragen mit Gottes Hilfe. Auch der natürliche Mensch, der Christus nicht hat, ist in der Lage, oft unendlich viel an Trübsal, an Not, an Leid zu erdulden. Das lehrt uns ja die Geschichte. Denken wir nur an die Kriegszeit oder an die Nachkriegszeit. Was haben die Leute gelitten? Und sie haben es durchgehalten. Soldaten haben die Gefangenschaft durchgestanden, unter großen Nöten und vielem Leid und Kummer und Entbehrungen. Der Mensch kann unendlich viel ertragen, das ist durchaus der Fall. Aber wenn das Gemüt angeschlagen ist, das Gemüt eines Menschen, dann wird die Sache kritisch. Dann brauchen wir gerade da, an dieser Stelle, Hilfe. Sorgen machen wir uns, wenn wir mit bestimmten Problemen nicht fertig werden, wir fühlen uns bestimmten Situationen nicht gewachsen, Dinge stehen wie ein riesiger Berg vor uns, wir wissen nicht, wie wir damit fertig werden sollen. Und immer haben diese Dinge auch etwas zu tun mit zukünftigen Entwicklungen. Wir haben ja die Zukunft nicht im Griff. Wir haben die Entwicklungen, die die Zukunft mit sich bringen wird, nicht im Griff. Und wenn wir etwas nicht im Griff haben, dann ist es klar, dass uns das Sorge bereitet oder sogar Angst bereitet. Sorge um unsere Gesundheit, wie wird das werden? Werden wir gesund bleiben oder werden wir gesund werden? Wie steht das mit unserer Gesundheit in der Zukunft? Beruflich, werden wir unseren Arbeitsplatz halten können? Materielle Versorgung kann etwas sein, was uns Sorge bereiten kann im Blick auf die Zukunft. Noch einmal das Stichwort Altersarmut. Wir haben es neulich schon erwähnt. Wie wird es werden mit der geistlichen Entwicklung in der Gemeinde Jesu im Großen und auch ganz konkret in der Gemeinde, in der wir uns befinden? Wird das Wort Gottes auch weiterhin im Zentrum bleiben, das Wort vom Kreuz, das Wort von der Gerechtigkeit aus dem Glauben heraus? Wie wird sich das alles gestalten und entwickeln? Und eine Hauptsorge, die gerade Eltern befallen kann, ist die Sorge um ihre Kinder. Das kann eine Hauptsorge sein, was wird aus unseren Kindern, ja? Im Blick auf die Zukunft werden wir also von vielen Unsicherheitsfaktoren geplagt und manchmal können wir uns gewisser Gedanken nicht erwehren, wir können einfach nicht abschalten. Und da sagt uns nun der gesunde Menschenverstand: Was nutzt all das Sorgen? Werden die Dinge dadurch besser werden? Ganz gewiss nicht. Sorgen ändern nichts. Sorgen fügen den Problemen, die kommen werden, manchmal auch nicht kommen werden, in der Art, in der wir sie erwarten. Aber wenn sie kommen, fügen Sorgen diesen Problemen noch eine zusätzliche Not hinzu. Also Sorgen ändern überhaupt nichts, im Gegenteil. Aber für uns, die wir Christen sind, ist dieser Gedanke, dass Sorgen ja sowieso nicht helfen, zu wenig. Ganz abgesehen davon, dass man sich oft dem gar nicht entziehen kann, diesem Sorgengeist. Und dass dann auch solche Gedanken heraus aus dem sogenannten gesunden Menschenverstand nicht helfen können. Ganz abgesehen davon, es ist zu wenig für uns Christen, wenn wir uns damit helfen wollen. Das kann mal eine Hilfe sein, aber das ist nicht die entscheidende Hilfe für uns, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Das ist zu wenig, es ist zu negativ. Wir brauchen etwas Positives. Wir brauchen eine Perspektive, die über zukünftige Nöte und Probleme hinausgehen, auch über gegenwärtige Nöte und Probleme hinausgehen. Eine Perspektive, die stärker ist als alle unsere Befürchtungen. Und da sind wir nun hier bei diesem wunderbaren Wort, das der Apostel Paulus den Philippern geschrieben hat. Das ist das Heilmittel gegen den Sorgengeist. Es ist die entscheidende Alternative zum Sorgen. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Sondern, das ist also das Heilmittel. Wir dürfen uns mit unseren Sorgen im Gebet an unseren Herrn wenden. Das ist also das entscheidende Heilmittel. Ich denke, dass wir selbst auch viel mehr Kraft Gottes in unserem Leben erfahren würden, wenn wir das praktizierten, vermehrt praktizierten und uns nicht mit irgendwelchen Problemen und Sorgen und Befürchtungen herumschlagen. Wie ich gerade bereits erwähnte, manches trifft vielleicht auch gar nicht ein von dem, was wir befürchten. Haben wir uns also umsonst Gedanken und Sorgen gemacht. Aber selbst wenn es so werden soll, dann sollten wir uns damit nicht herumschlagen, sondern sofort, und das ist wichtig, sofort damit zu unserem Herrn gehen und die Dinge bei ihm abladen. Sie ihm kund werden lassen. Im Vers zuvor heißt es, eure Güte, eure Freundlichkeit, lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Wir sollen also unsere Freundlichkeit anderen kund werden lassen, anderen Menschen kund werden lassen. Freundlich und gütig mit ihnen umgehen, aber unsere Sorgen sollen wir dem Herrn kund werden lassen. Das muss nicht unbedingt ständig unter die Leute, was uns beschwert und was uns Not und Sorgen bereitet. Das dürfen wir auch tun. Wir dürfen unser Herz auch mal einem anderen ausschütten und miteinander dann zum Herrn damit gehen, einzeln oder gemeinsam im Gebet. Unser Herz vor ihm ausschütten, das dürfen wir. Aber zunächst einmal, in allererster Linie geht es darum, dass wir unsere Sorgen ihm, unserem Herrn, kund werden lassen. Das würde mehr Raum geben für die Kraft Gottes in unserem Leben. Denken wir an die erste Gemeinde. Das ist mir immer wieder ein wichtiges Beispiel. Das lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Wird die Gemeinde arg bedrängt, die Apostel werden bedroht, sie sollen das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus nicht mehr verkündigen, sie dürfen nicht mehr sagen, dass es in keinem anderen Heil gibt, außer in dem Namen Jesu, und dann kommt die Gemeinde zusammen. Sie ratschlagen nicht, sie diskutieren nicht, sie überlegen nicht viel, sondern sie wenden sich an den lebendigen Gott, gemeinsam. Sie beten zu Gott. Das ist also das Entscheidende. Sie schütten ihre Herzen vor Gott aus, im Gebet. Das ist es, genau das ist es, was der Psalmist meint, wenn er sagt im Psalm 62, schüttet euer Herz vor ihm aus. Das ist Beten. Den Herrn Jesus hineinlassen in seine Not, das Herz vor ihm ausschütten und ihn teilhaben lassen an all unseren Kümmernissen. Sie nicht für uns behalten. Mir fällt dazu ein, wie David sich auf der Flucht vor Saul befand. Und er hatte doch die wunderbaren Verheißungen Gottes. Er war schon zum König gesalbt worden, wenn auch ein verborgener König, noch nicht vor dem Volk offenbar, aber er war von Gott her schon als König vorgesehen worden für die Zukunft. Er hatte die Verheißungen Gottes. Und dann heißt es an einer Stelle, 1. Samuel Kapitel 30, David aber dachte bei sich, eines Tages werde ich doch noch in die Hände Sauls fallen. Und das gab den Ausschlag dafür, dass er dann zu den Philistern überlief und die Zeit dort, die er in Ziklag verlebte, zubrachte, war eine ganz, ganz notvolle Zeit. Mit vielen schrecklichen Dingen, gespickt von Lüge und Mord und schreckliche Dinge, die da passierten. Und alles geschah, weil David bei sich selbst dachte. Er verlor die Verheißungen Gottes aus dem Auge. Er schaute nicht auf den Herrn. Er ging mit seiner Not nicht zu ihm, sondern er dachte bei sich selbst. Und das ist immer eine gefährliche Sache für uns, wenn wir mit unseren Kümmernissen, mit unseren Sorgen, mit unseren Gedanken, mit unseren Plänen bei uns selbst stehen bleiben. Gehen wir damit zum Herrn Jesus. Breiten wir das vor ihm aus und warten darauf, dass er zu seiner Zeit das Richtige tut, dass er zu seiner Zeit eingreift. Das ist entscheidend wichtig. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Gehen wir kurz auf die einzelnen Stücke ein. In Gebet, so heißt es hier, wahrscheinlich denkt hier der Apostel Paulus zunächst einmal an die Anbetung Gottes. Ja, wir wollen kein Gesetz aufstellen. Es muss nicht so sein, dass wir jedes Gebet mit Anbetung beginnen. Aber es ist sicherlich eine gute Sache, wenn wir es tun. Und wenn wir uns darin üben, zunächst einmal uns zu vergegenwärtigen, mit welch einem Gott wir es überhaupt zu tun haben. Wie groß dieser Gott ist. Das tut die erste Gemeinde, um noch einmal auf Apostelgeschichte Kapitel 4 zurückzukommen. Der du Himmel und Erde gemacht hast, an diesen Gott wenden sie sich. An diesen allmächtigen Gott, an den Allherrn, der alles im Griff hat. In seiner souveränen Gnade, in seinem souveränen Handeln, dem nichts entgeht. Das ist wichtig, dass wir uns zunächst einmal vergegenwärtigen, wie groß und herrlich unser Gott ist. Und dann werden die Probleme und die Nöte, mit denen wir kommen, plötzlich klein. Je größer uns der Herr vor unserem inneren Auge steht, durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes gewirkt, desto kleiner werden die Nöte, mit denen wir es zu tun haben. Wir brauchen also diesen Blick und dürfen ihn anbeten, als den, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das ist ganz wichtig. Und um diesen Blick immer wieder zu bekommen, müssen wir natürlich in die Bibel hineinschauen. Lesen wir in den Evangelien, welch große Dinge der Herr Jesus getan hat in seinem Erdenleben. Oder wir schauen in die Geschichte Israels hinein. Wie wunderbar Gott dort gewirkt hat, wie er sein Volk aus Ägypten geführt hat. Und es war nie ein Problem für Gott und auch nicht für Israel, dass die Feinde in der Überzahl waren. Das war nie ein Problem. Da konnte das Volk Israel noch so schwach sein. Da war es im Grunde genommen immer der Stärkere. immer, weil Gott auf seiner Seite war. Das Problem für Israel lag darin, dass es seinen Gott verließ, dass es ungehorsam wurde. Das war das große Problem. Aber nicht die Macht und Stärke der Feinde. So ist es also wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes befassen und darin immer wieder die Größe und Herrlichkeit Gottes sehen und seine große Liebe zu uns geoffenbart am Kreuz auf Golgatha. Das ist das Entscheidende. Von daher wissen wir, dass Gott sich tatsächlich um unsere Nöte kümmern wird. Es liegt ihm mehr am Herzen, uns zu helfen, als es dir selbst am Herzen liegt. So seltsam das klingen mag. Gottes Liebe zu dir ist immer größer als deine Sorge. Also das ist das Erste, dass wir Gott anbeten. Dann spricht der Apostel Paulus hier vom Flehen, vom Bitten und vom Flehen. Flehen ist ein stärkerer Ausdruck. Flehen ist intensiver und wir spüren an diesem Wort, hier geht es ums Ganze. Wenn wir also in einer wirklichen, echten Not sind und wissen weder ein noch aus, dann fangen wir an zu flehen. Dann geschieht nicht nur eine beiläufige Bitte, eine oberflächliche Bitte, ist egal, ob Gott erhört oder nicht, sondern, ich will es mal so sagen, dann muss uns Gott in der einen oder anderen Weise erhören. Sonst geht es nicht mehr weiter. Da ist die Not also so dringend und so groß in unserem Herzen, dass wir anfangen zu schreien zu ihm. Herr, erbarm dich doch bitte über mich. Du siehst doch, es gibt keinen Ausweg aus der Situation. Wenn du jetzt nicht eingreifst, dann weiß ich nicht, wie es werden soll. Dahin will Gott uns haben. Deshalb auch sein Zögern. Deshalb gibt er uns nicht immer sofort seine Hilfe, damit wir es lernen, intensiver vor ihm zu stehen im Gebet, wie ein Abraham es getan hat. Also bitten und flehen, bei ihm allen Sorgenmüll abladen und Gott wissen lassen, worum es uns zu tun ist. Und da sind wir ja bei diesem alten Problem, dass Leute meinen, ja, warum soll ich überhaupt beten, warum soll ich ihm sagen, welche Not ich habe, welche Probleme ich habe, er weiß das ja sowieso. Es gibt eine ganz einfache Antwort auf diese Frage, warum wir beten sollen, weil Gott das so will. Er hat das so verordnet für uns. Er lässt uns teilhaben an dem Bau seines Reiches. Es ist eine große Gnade, dass wir beten dürfen. Wir dürfen ihm das sagen, was uns auf dem Herzen liegt, was es auch immer sein mag. Gott will, dass wir beten. Du hast gesagt, so sagt David, du hast gesagt, ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum, Herr, suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Weil du es gesagt hast. Deshalb komme ich jetzt. Deshalb darf ich auch kommen. Auf dein Geheiß hin. Also, wir dürfen das alles vor Gott ausbreiten, was uns bewegt. Wie der Liederdichter sagt, eigene und fremde Not, was es auch sein mag. Auch die Not anderer kann einem manchmal schwer auf dem Herzen liegen. Wir wissen vielleicht nicht, wie wir helfen können, aber das können wir tun. Wir können dem Herrn die Not anderer Menschen sagen und es ihn wissen lassen, was uns da bewegt. Und Gott freut sich darüber, dass wir das tun und will auch da zu seiner Zeit helfen und eingreifen. In allen Dingen, so sagt Paulus hier. Also da ist nichts ausgenommen. Große Dinge und kleine Dinge. Ich kenne eine liebe Schwester, die gerade damit ihre großen Probleme hat, dass sie meint, sie könnte Gott nicht mit kleinen Angelegenheiten kommen. Und ich finde, und ich sage das hier nicht zum ersten Mal, dass die Größe Gottes sich gerade darin zeigt, dass er sich um die kleinen Dinge in unserem Leben kümmert. Es ist ihm nicht egal. Auch nicht egal, was unsere Kinder so bewegt. Sie haben ihre eigene kleine Welt. Da stehen wir dann meistens weiter rüber. Aber das sind Probleme, die sie bewegen. Und die nimmt Gott ganz, ganz ernst. Wir sollten sie auch ernst nehmen. Aber Gott nimmt sie ganz bestimmt ernst. Er kümmert sich darum. Also nicht nur große Dinge, die uns in irgendeiner Weise bedrücken wollen, sondern auch die kleinen Dinge, materielle Dinge, unser tägliches Brot gib uns heute, so beten wir im Vater unser, da geht es um materielle Versorgung, es kann ja auch dem einen oder anderen Not bereiten, ja, dass er nicht weiß, wie soll das einmal werden. Das sind Sorgen, die wir dem Herrn anvertrauen dürfen. Er ist unsere Versorgung, auch für die Zukunft. Es ist wichtig, dass wir immer wieder dahin kommen. Ja, dann kann uns Gott auch ganz praktisch führen und leiten. Entscheidend ist, dass er uns alles wird. Er ist unsere Versorgung für die Zukunft. Kein anderer als er allein. Und dann kann Gott Wege öffnen und kann ganz praktisch zeigen, wie es laufen soll, wie es werden soll. Aber das ist wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir ihm die Ehre geben. So auch im Blick auf Krankheitsnöte. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir sagen, Herr, wir sind dankbar für alle Ärzte, die wir haben und für alle gute Medizin, aber du bist mein Arzt. Du bist mein Arzt. Und nun führe du mich so, wie es dir gefällt, wie es vor dir recht ist. Ja, aber da will Gott die Ehre haben. Ja, kein Mensch soll die Ehre haben, sondern Gott will die Ehre haben. Ich bin der Herr, dein Arzt. Nimm das mal, ganz persönlich. Und dann rechne damit, dass Gott die Dinge in die Wege leitet, führt und lenkt nach seinem Willen, nach seinem Wohlgefallen, wie es ihn verherrlicht und wie es für dich und alle Beteiligten am besten ist. Und die geistlichen Dinge, natürlich, die stehen ganz oben an. Weil die materiellen Angelegenheiten sind Gott nicht egal, ganz gewiss nicht. Aber auch ganz besonders die geistlichen Anliegen dürfen wir vor Gott ausbreiten. Da geht es um das Seelenheil, um unser Seelenheil, um das Seelenheil anderer Menschen. Da geht es um die geistlichen Entwicklungen in der Gemeinde Jesu. Da geht es um die Ausbreitung seines Reiches. Das ist von allergrößter Bedeutung, dass Gott uns sein Wort erhält. Ohne sein Wort haben wir nichts, gar nichts. Wir mögen alles haben, aber ohne sein Wort haben wir nichts, gar nichts. Und hast du nichts und hast sein Wort, dann hast du doch alles. Alles, was du brauchst. Alles hast du in seinen Verheißungen, wird er für alles sorgen. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass uns sein Wort erhalten bleibt. Darum dürfen wir beten. Das darf uns am Herzen liegen. Dass sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Dass sein Name geheiligt wird. Dass sein Reich kommt. Das sind die großen Bitten des Reiches Gottes. Zum Ausdruck gebracht im Vater unser. Das ist also das Geheimnis eines glückseligen Lebens, so könnte man sagen. Dass wir die Sorgen materieller oder auch geistlicher Art auf den Herrn abwälzen, dass wir sie ihm kundtun, dass wir entlastet werden. Es ist nicht gut, wenn wir also unsere Gebetszeit machen und dem Herrn die Dinge ausbreiten und sie dann wieder mitnehmen, in sorgenvoller Weise mitnehmen, sondern dann heißt es auch zu vertrauen, der Herr kümmert sich jetzt darum. Ja, es mag ja sein, dass wir sie öfter und immer wieder dem Herrn übergeben, aber nie im Geiste des Sich-Zersorgens, sondern im Geist des Vertrauens, des Glaubens und immer mit dem Grundton der Dankbarkeit. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist ganz wichtig. Kinder, die dankbar sind, empfangen auch wieder viel. Und so ist es auch in unserem Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Wenn wir nicht dankbar sind für empfangene Segnungen und Wohltaten, mit der er uns ja überschüttet hat bis zu diesem Augenblick. Wenn wir dafür nicht dankbar sind, dann sagt der Herr nein. Also jetzt halten wir mal ein bisschen zurück, damit du das erstmal lernst. Dankbar zu sein für das, was du empfangen hast und was dir im Augenblick zur Verfügung steht. Fang erstmal an, dafür zu danken. und fang an zu danken dafür, dass Gott dich im Blick auf die Zukunft erhören wird. Bitte nicht nur, flehe nicht nur zu ihm, mache nicht nur all die Anliegen kund vor ihm, sondern danke schon im Voraus dafür, dass Gott sich deiner Anliegen annimmt und angenommen hat und dass er eingreifen wird zu seiner Zeit. Dazu einmal etwas, was ich hier in diesem Buch übers Gebet von Spurgeon gelesen habe. Auch sollten wir beten mit Danksagung in der höchsten aller Bedeutungen, indem wir Gott danken, dass wir im Glauben das Gut bereist haben, welches wir suchen. Ich wünschte, wir könnten diese hohe Tugend des Glaubens lernen. Als ich kürzlich mit Georg Müller, dem Waisenvater, sprach, setzte er mich oft in Erstaunen durch die Art, wie er erwähnte, dass er so viele Monate und Jahre lang um die und die Gabe gebeten und den Herrn dafür gepriesen hätte. Er lobte den Herrn, als wenn er sie schon wirklich erlangt habe. Selbst wenn er um die Bekehrung eines Menschen bäte, finge er, sobald er für diesen zu beten beginne, auch an, Gott für dessen Bekehrung desselben zu danken. Obgleich er in einem Fall schon seit 30 Jahren gebetet habe und das Werk noch nicht geschehen sei, habe er doch die ganze Zeit über fortgefahren, Gott zu danken, weil er wisse, das Gebet würde erhört werden. Er glaubte, das Erbetene zu haben und begann, dessen Geber zu erheben. Das erinnert an das Wort, das der Herr Jesus seinen Jüngern sagte: Glaubet nur, dass ihr es empfangen habt. Die andere Übersetzung, dass ihr es empfangen werdet, kommt hier zu kurz. Es muss heißen, glaubet nur, wenn ihr etwas bittet, nach dem Willen Gottes, glaubet nur, dass ihr es empfangen habt. So wird's euch werden. Dass ihr es im Himmel schon empfangen habt. Dass Gott euer Gebet schon erhört hat. Es mag noch eine ganze Zeit sein und dazwischen liegen, zwischen der Erfüllung, der sichtbaren Erfüllung und eurem Gebet. Wie beim Propheten Daniel beispielsweise, der von Anfang an erhört worden ist, aber dann noch lange warten musste, bis dann die Erfüllung kam. Glaubet nur, dass ihr es empfangen habt im Himmel, so wird es euch werden auf Erden. Das heißt also, wir dürfen schon anfangen zu danken, wenn wir wissen, dass unser Gebet dem Willen Gottes entspricht. Und der Heilige Geist will uns dabei leiten. Also mit Danksagung für zukünftige Erhörungen. Und immer dürfen wir danken für Golgatha. Schon früh morgens sollten wir uns auf diesem Boden der Gnade Gottes stellen lassen. Am besten sofort, wenn wir die Augen aufmachen morgens, dass wir danken. Danken für das Erlösungswerk Christi, danken für sein Blut, das er für uns vergossen hat, danken für die Vergebung der Sünden, danken dafür, dass wir eine vollkommene Gerechtigkeit haben in ihm, dass wir unter dem Segen Gottes stehen den ganzen Tag über durch seine Gnade. Danken also für das Erlösungswerk, das sollte immer wieder ganz zentral bei uns der Fall sein. Mit Danksagung. Was wird die Folge sein? Wir kommen zum Schluss. Was wird die Folge sein? Es heißt hier, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wörtlich, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Das ist die Folge davon. Und nun dürfen wir das nicht verwechseln mit einer bloßen seelischen Entlastung, die auch der Mensch erfahren kann, der nicht an Christus glaubt und sein Herz einmal irgendeinem anderen Menschen, einem Freund oder einer Freundin ausschüttet und dabei eine innere Entlastung spürt. Das wäre dann rein psychologisch, ja? Das gibt es ja auch. Ist ja auch wohltuend für einen solchen Menschen. Wir wollen das auch nicht geringschätzen, aber darum geht es hier nicht. Sondern hier geht es um das Wirken des Heiligen Geistes. Hier geht es um den Frieden Gottes, den wir dann haben werden in unserem Herzen, aufgrund dessen, was Christus ist. Denn es heißt am Ende dieses Verses, in Christus Jesus. wie der Herr Jesus gesagt hat, meinen Frieden lasse ich euch. Es geht um den Frieden Jesu. Den Frieden, den er erworben hat durch sein Blut am Kreuz und mit dem er unsere Herzen erfüllen will, im Glauben, wenn wir ihm alle unsere Sorgen und Nöte übergeben. Der Friede Gottes, der Raum gewinnt in unseren Herzen. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das bedeutet, auch in solchen Situationen, wo Gott sichtbar noch nicht erhört hat, brauchen wir nicht zu verzagen. Haben wir Frieden im Herzen. Weil wir wissen, der Herr hat sich meiner Sache angenommen. Er wird meine Sache hinausführen. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn und im Vertrauen zu ihm ruhe. Er wird handeln. Wie oft habe ich das erleben dürfen? Wenn ich dieses Wort im Glauben in Anspruch genommen habe. Er wird handeln und dann hat er gehandelt. Und so dürfen wir es machen, immer und immer wieder. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der auch da in unserem Herzen wohnt, wo die Vernunft sagt, jetzt ist es unmöglich, Frieden zu haben. Ja? Der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ein schönes Beispiel dafür ist Petrus, der Apostel Petrus im Gefängnis, Apostelgeschichte Kapitel 12. Seine Hinrichtung stand bevor und er schlief wie ein Murmeltier. Was war das? Das war der Friede Gottes. Das war der Geist Gottes, der sein Herz erfüllte. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er hatte sein Leben, auch das Wohl der Gemeinde, für die er verantwortlich war, ganz und völlig aus der Hand gegeben, in die Hände seines Erlösers gelegt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und deshalb konnte er ganz ruhig sein. Das war eine Folge des Friedens, den Gott schenkt in solchen Situationen, die menschlich gesehen so sind, dass man sagen müsste, also jetzt ist alles zu spät. Er wird uns bewahren, das heißt wörtlich in Schutzhaft nehmen, in Sicherheitsverwahrung nehmen. Das ist ein wunderbarer Ausdruck, den wir auch im 2. Korinther Kapitel 11, 32 finden. Also sagen wir es noch einmal. Das ist nicht psychologisch zu verstehen. Hier geht es nicht nur um eine seelische Entlastung. Das mag ein Nebeneffekt sein, auch für uns. Ist klar, wenn ich mein Herz vor Gott ausschütte, werde ich auch rein seelisch entlastet. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es um diesen Frieden Gottes in Christus Jesus, der unsere Herzen dann erfüllt. So möchten wir zusammenfassend sagen mit dem Liederdichter, mach aus allem ein Gebet. Das ist ein großes, großes Vorrecht, das wir haben. Und viele versäumen dieses Vorrecht. Das ist traurig. Wir wollen ja kein Gesetz daraus machen. Es ist doch ein Dürfen. Beten unter der Gnade Gottes ist ein Dürfen, ist nicht ein Müssen. Es ist ein Herzensbedürfnis, mit unserem himmlischen Vater zu sprechen, ihm unser Herz auszuschütten, ihn teilhaben zu lassen an allem, was uns beschwert, was uns Not bereitet. Es ist ein Herzensbedürfnis. Und dann zu wissen, der Vater im Himmel hat mich unendlich lieb und wird jetzt dafür Sorge tragen, dass in der einen oder anderen Weise etwas geschieht, was ihn ehrt und mir wirkliche Hilfe ist. Das ist doch etwas Großartiges, ja? Ein besseres Angebot kann Gott uns doch nicht machen, oder? Und so sind wir dankbar für dieses Wort und ich hoffe, dass die Predigt mit dazu beiträgt, dass wir ein bisschen intensiver in dieses Wort eingedrungen sind und auch vielleicht zu Hause noch intensiver darüber nachdenken. Und vor allen Dingen, wie lernt man schwimmen? Durch Trockenübungen. Auch, ja, vielleicht. Durch Schwimmen. Durch Schwimmen lernt man schwimmen. Und so wollen wir es praktizieren. Und wollen es heute so machen. Und wollen es jetzt so machen. Was der Apostel Paulus uns im Namen Gottes hier schreibt. Sorgt euch um nichts, um gar nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.